Ja, ich habe heute mir gedacht, wenn ich jetzt diese Predigt halte, dann denken die Leute, das ist aber spät, das ist ja eine Predigt zum Anfang des Jahres, jetzt geht es schon wieder um Vorsätze. Und deswegen habe ich aus der Predigt alles, was Vorsätze, habe ich rausgestrichen. Dass ihr nicht anfängt, die Augen zu rollen, was der Rinus da so erzählt. Habt ihr schon mal gehört und so? Das ist ja jetzt schon fast Mitte des Jahres, des Monats, sorry, des Monats. Deswegen habe ich, die Predigt heißt Entscheidungen. Ein neues Jahr hat angefangen und kaum sind 3 Wochen vergangen und man ist ja bereits angekommen im Alltagstrott. Aufstehen, hoffentlich Zeit zum Gebet haben, das haben wir ja besprochen vorhin in der Sabbatschule, sich fertig machen, Kinder fertig machen für die Schule, frühstücken, schnell zur Arbeit fahren, mit dem Auto, mit dem Fahrrad, mit der S-Bahn oder zu Hause bleiben. Man ist Hausfrau und hat eine Menge zu tun. Vielleicht sind die entspanntesten Menschen unter uns die Rentner. Und hier sage ich, Achtung, hier spricht ein Blinder von Farben. Keine Ahnung, was die Rentner so alles machen. Ich glaube, die haben auch zu tun, die haben auch einen Alltag, aber vielleicht nicht so gestresst wie wir. So stelle ich mir das vor. Keine Ahnung, ich bin zu jung, ich bin erst gerade 50 geworden und ich denke, da bin ich noch zu jung, ne? Um mitzureden bei den Rentnern. Und den ganzen Tag gehen wir unseren Aufgaben nach wie ein Automatismus. Wir haben zu tun, wir müssen Dinge erledigen, bis wir dann abends im Bett liegen. Was wir kaum merken, ist die unfassbare Zahl an Entscheidungen, die wir getroffen haben am Tag. Was glaubt ihr denn, wie viele Entscheidungen trifft man so ein Mensch am Tag? Wie? Mehrere tausend, ja? Ja. Und tatsächlich trifft ein Mensch im Durchschnitt 20.000 bis 35.000 Entscheidungen durchschnittlich am Tag. Ja, es geht auch manchmal um belangloses. Also ich sage belangloses, ob das T-Shirt jetzt weiß oder grau oder keine Ahnung, was man da anzieht, die Schuhe und manches geschieht auch in blitzschnell, Blitzsekunden. Also da ist kaum Zeit, wo man groß nachdenkt. Jede 3 Sekunden entscheidet man, was man da tut. Es sei denn, es kommt halt ein Thema, wo man nachdenken muss. Will ich das jetzt machen? Das sind Entscheidungen, wo man sagt, ich möchte eine Nacht drüber schlafen. Habt ihr das schon mal gehört? Leute, Auto kaufen, welches denn? Kostet alles ein Vermögen. Ne? Da denkt man noch ein bisschen mehr nach. Und bei uns bewusst ist, die Tragweite dieser Entscheidung, nehmen wir uns da ein bisschen mehr Zeit. Da kann man noch nicht so schnell aus der Hüfte geschossen. Deswegen ist es manchmal, also es gibt eine Menge Leute, die sich nicht so schnell entscheiden können. Kennt ihr die? Was willst du denn eigentlich? Weiß ich nicht. Muss mal überlegen. Heirate ich sie? Nee, will ich nicht. Doch und ja, nein, geht immer hin und her. Und für viele Leute, die von außen da schauen, denken sie, jetzt mach doch endlich. Ne? Aber das ist, soll ich nach links oder soll ich nach rechts? Die brauchen halt Zeit. Und die empfinden der Druck von außen. Mach endlich, entscheide du endlich. Die empfinden das als ein großes Unrecht. Ja, muss uns aber bewusst sein, wenn wir jemanden zu einer Entscheidung drängen, dass das bei den Leuten, die ein bisschen mehr Zeit brauchen, das kommt nicht besonders gut an bei denen. Das ist nicht schön. Ja, wir verstehen von außen, es muss jetzt entschieden werden, aber die brauchen halt ein bisschen Zeit. Deswegen hatten wir auch das Problem in der Corona-Zeit. Lass dich endlich impfen, haben die Leute zu den Leuten. Lass dich endlich impfen. Mach das nun endlich. Ich habe das schon. Manche sind freudig. Nach der ersten Ankündigung vom Impfstoff sind sie sofort zur Impfstation. Und manche, weiß ich nicht, ist es gut? Versteht ihr, was ich meine? Soll ich das machen? Soll ich das nicht machen? Das war ein schwieriges Dings. Und am Ende kann es sein, dass es keine gute Entscheidung war, sich zu impfen. Überhaupt nicht. Deswegen, die Leute, die einen dazu gedrängt haben, haben doch was falsch gemacht. Der das über sich Zeit lassen wollte, ist es richtig, kann ich das machen? Hätte man dem die Zeit einfach lassen oder seine Entscheidung überlassen, nicht dringen. Das heißt, die Liebe heißt, Geduld zu haben mit dem, der jetzt seine Entscheidung treffen möchte und auch ihm das zu überlassen, seine Entscheidung zu treffen, auch wenn uns das nicht passt. Gott sei Dank, er zwingt uns nicht zu einer Entscheidung, aber er ruft uns schon auf. Entscheidet ihr euch und sowas? Und nur der Satan, der zwingt, der verwendet Druck. Und man sieht es auch ganz am Ende der Zeit, dass das das gewählte Mittel von Satan ist. Leute zu nötigen, Leute unter Zwang zu bringen. Entweder das oder dann leidest du, damit die Leute sich nicht freiwillig, aus freien Stücken, aus Liebe. Das ist nur bei Gott. Aber Satan will uns immer zwingen in eine bestimmte Richtung. Kommt mit mir auf den Berg Horeb. Wir sind in der Zeit von dem König Ahab, der König von Israel. Und das ist jetzt der Höhepunkt, nachdem der abscheuliche Götzendienst von Baal Israel ins Unglück gebracht hat. 3 Jahre sind schon vergangen und kein Tropf Regen ist gefallen. Eine Hungersnot, wie der Prophet angekündigt hatte, hat das ganze Reich im Griff. Auch der König Ahab und seine böse Frau Isabel, die leiden auch darunter, der hat kaum Pferde noch. Und das Volk leidet noch mehr. 3 Jahre kein Regen, keine Ernte. Aber dann erscheint der Prophet Elia nochmal und sagt zu dem König Ahab: Bring das ganze Volk Israel, wir versammeln uns auf dem Berg Horeb. Der Prophet befiehlt diesem König, was zu tun ist, weil er Gottesmann ist. Er spricht mit der Autorität Gottes gegenüber dem bösen König Ahab. Und dann in 1. Könige 18, Vers 21 trat Elia zu allem Volk und sprach: Wie lange wollt hinkt ihr auf beiden Seiten? Wie lange wollt ihr nach links? Nee, nach rechts? Geradeaus? Nee, weiß ich nicht. Was wollt ihr eigentlich? Wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Das Volk hat kein ungeteiltes Herz gegenüber Gott. Mal wollen sie Baal nachfolgen, weil die Feste sind so toll. Es ist alles auf Gefühle und Spaß und Entertainment. Die Anbetung des Baals oder die Anbetung des lebendigen Gottes. Wie lange wollt ihr auf beiden Seiten hingehen? Entscheidet ihr euch. Er ruft dem Volk auf zur Entscheidung. Und dann sagt er: Ist der Herr Gott, so wandelt ihm nach. Ist das der Baal? So wandelt ihm nach. Und hier heißt es, 1. Könige 18 bis 21, und das Volk antwortete ihm nichts. Die wussten nicht, was sie antworten. Wenn jemand sagt: Glaubst du an Gott, vertraust du Gott, erwarte ich, dass wir, wenn wir gefragt werden, sagen: Auf welcher Seite bist du? Ja, natürlich, ich vertraue Gott, ich glaube an Jesus Christus, er ist mein Erlöser. Das muss wie aus der Hüfte geschossen. Aber dieses Volk war so weit in der Sünde, so tief, dass wenn, als die gefragt werden: Auf welcher Seite wollt ihr? Wie lange macht? Ist nach links oder nach? Da wussten die nicht. Da wussten die nicht, was zu antworten ist. Fürchterlich. Und da wissen wir, wie die Prophetin von Baal um dieses, also Elia macht zwei Opfer. Ich will die Geschichte nicht in allem Detail zeigen, aber zwei Opfer, einer für Baal, einen für Baal und einen für Gott. Den ganzen Tag. tanzen die Baals Propheten wie verrückt um dieses Opfer, schreien und toben, die verletzen sich, die sind blutüberströmt. Und der Baal, der antwortet nicht. Er liebt auch nicht, er ist auch nicht einmal ein richtiger, er ist nicht ein lebendiger Gott, das ist alles eine Statue. Die rufen und der Elia, der Prophet, macht auch Spaß. Noch lauter, vielleicht ist er verreist, vielleicht schläft er, macht ein Nickerchen, aber unser Herr, der schläft nicht. Weißt du nicht, dass du, Herr, nicht schläft, noch schlummert, sondern er ist immer wachsam und er kennt alles. Aber diese Baalspropheten scheitern. Und dann kommt die Macht der Demonstration des lebendigen Gottes. Das Opfer wird erstmal nass gemacht mit Wasser und Kübel und noch mehr Wasser, bis überall Pfützen von Wasser sind. Und trotzdem, als der Prophet Gottes betet, kommt Feuer vom Himmel und selbst das Wasser brennt. Wahnsinn! Und dann hat das Volk gesehen, der Herr ist der lebendige Gott. Dann haben sie sich richtig entschieden und gesagt, der Herr, er ist Gott. Über die Entscheidungen wollte ich euch sagen, ich habe eine wissenschaftliche Lektüre gelesen, ich konnte es kaum weglegen. Es war so hochinteressant, da stand es über Jugendliche, wie sie entscheiden. Ich dachte, Jugendliche sind ja Menschen aus einem anderen Planeten. Die Jugendlichen sind so gestrickt, dass sie vieles rational, also von 5 bis 20 Jahre, ihre Entscheidungen sind rational. Man hat früher gedacht, dass die Jugendlichen gedankenlos sind, unüberlegtes ist, deswegen machen sie Blödsinn. In Amerika war eine Studie, über 20 Milliarden US-Dollar Schaden wird verursacht von Jugendlichen, die Auto fahren, betrunken oder was, aus Übermut fahren sie sehr schnell und verursachen Schaden. Das ist die größte Todesursache. Dann haben die Leute gemeint, die sind ja sowas von, die haben ja nichts im Kopf. Die überleben nicht, wenn sie eine Entscheidung treffen. Da könnte man meinen. Aber die Jugendlichen arbeiten nach dem Abwägen. Die wägen sehr ständig ab. Was denn die Wahrscheinlichkeiten, welche Chancen sie haben, um etwas zu machen. 5 Kilometer betrunken Auto fahren. Wie hoch sind die Chancen, dass ein Unfall passiert? Es sind ja bloß 5 Kilometer, keine 20, keine 100. Und siehe da, ist die Wahrscheinlichkeit extrem gering. Aber darum geht es gar nicht. Das ist sehr dumm, das macht man nicht, sagen wir Erwachsene. Das ist doch Blödsinn. Aber Jugendliche sind ständig am Abwägen und was die dann sagen, rational, es lohnt sich. Die Chancen, dass da was passiert, ist gering. Es ist gering, AIDS zu bekommen, wenn du so ausschweifend lebst. Die Chance ist tatsächlich gering. Aber es gibt doch nichts Dümmeres als das. Aber so denken sie. Als ich diese Studie gelesen habe, habe ich gedacht, Wahnsinn, die sind doch, so denke ich überhaupt nicht. Was ist das denn bitte? Aber so entscheiden die sich. Die suchen nach dem Kick, also viele Jugendliche, Suche nach dem Kick, nach dem Reiz. Verstehst du, was ich meine? Nach dem, was richtig Spaß macht. Und die sagen, auch wenn es riskant ist, ich mache das, weil es toll ist. Es lohnt sich. Versteht ihr, was ich meine? Das ist der Kopf eines Jugendlichen bis 20 Jahren. Das ändert sich. Und die Wissenschaftler haben auch festgestellt, es ändert sich, wenn die älter werden. Und es gibt ja sozusagen diese graue Masse im Gehirn, was fürs Denken und fürs Dings, das wird weniger bei den Jugendlichen. Das wird weniger in Richtung 20. Und was wird besser? Ist das Erfassen von Dingen und auf den Kern zu kommen. Die Kernaussagen, was im Kern etwas bedeutet, unterm Strich, das wird besser. Was meine ich damit? Wenn ihr diese Predigt gehört habt, Und es ist nächste Woche oder in 3 Wochen, in einem Monat. Da wisst ihr nicht mehr wortwörtlich, was ich gesagt habe. Vielleicht hier und da was, aber ihr wisst, worum es gegangen ist. Oder? Das hoffe ich doch sehr. Ne? Das heißt, wir Erwachsene haben gelernt, durch Erfahrung zu erfassen, worum es geht, was das ist. Und wir können ziemlich schnell die Punkte vernetzen und sagen, gut, nee, ist nicht in Ordnung. Wir müssen gar nicht groß nachdenken. Ist es gut, dass ich jetzt dies oder jenes mache? Wir sagen, nein, ist nicht gut. Fertig. Man fährt nicht Auto betrunken. Man trinkt nicht einmal, wenn man so ungefähr. Das sind Entscheidungen, die wir machen, blitzschnell. Und dann hört man, hat ein Jugendlicher, wie er sagt, ja, ich möchte zu einer Party gehen. Er ist ein bisschen Alkohol, ich trinke nicht, aber dann so und so. Und wir sagen, nein, ja. Aber es sind gute Freunde, es sind zwar Boys, aber ich spreche nur mit, wir sagen, darfst du nicht hingehen, das hört sich nach Ärger an, geh nicht dahin. Aber die denken, ja, die Wahrscheinlichkeit, dass mir was passiert, ist nicht so schlimm. Das heißt, die Art, wie wir Entscheidungen treffen, ist schon ganz, ganz anders. So, das heißt, wir Erwachsene erfassen sehr schnell die Gefahr und entscheiden auch richtig. Ich mag das Wort intuitiv nicht. Aber das ist tatsächlich das, was wir werden. Wir werden wie Fußballspieler in einem Spiel, kennt ihr die Fußballspiele, der kriegt den Ball und sofort rennt einer ihm zu. Meint ihr, dass er überlegt, soll ich nach? Der macht zack und dann springt er schon und geht weiter. Weil er hat durch Erfahrung gelernt, so macht man das. Ne? Es ist wie der Josef im Palast von dem Pharao, im Haus von Potiphar. Es heißt in der Bibel, dass der Potiphar dem Josef alles überlassen hat. Er kümmerte sich nur noch um das Essen, was in seinem Teller war. Wisst ihr, er war der ganze Manager vom Hause von Potiphar. Seine Frau und sein Essen. Sonst durfte er machen und tun, was er wollte. Und plötzlich packt ihm die Frau von Potiphar und sagt, hier, schlaf mit mir. Und der Josef musste nicht sagen, so und so. Er sagt, du, der Potiphar hat mir diese Aufgabe, das geht nicht. Nein. Und als sie ihn nochmal gepackt hat, hat er sich losgerissen. Er ist automatisch weggerannt, sage ich, intuitiv. Nein, das geht nicht. Er sagt, ja, was ist die Chance, ob der Potiphar mich entdeckt und bla bla. Das kommt gar nicht in Frage. Das ist von Natur aus ein ganz anderes Denken. Warum habe ich das erzählt? Gott möchte, dass wir von seinem Geiste gelenkt werden. Dass wir unsere Entscheidungen, ich sage nicht intuitiv, sondern vom Geist geführt werden, dass wir entscheiden, so, das ist richtig. Dass wir nicht wie Eva am Baum, wo es mit der Frucht, ja, diskutieren mit dem Satan. Versteht ihr, was ich meine? Könnte eventuell gut sein. Schmeckt gut, macht klug, eventuell, nein, das ist so, dass wir sagen, wenn wir da ankommen, nee, ist nicht so, sorry, tschüss. Versteht ihr, was ich meine? Die vom Geiste Gottes gelenkt sind, das heißt in Römer Kapitel 8, Vers 14, denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Die sind geübt, die sind gepolt auf das Gute, was die da tun. Nur durch seinen Geist können wir schnell entscheiden, was gut und was schlecht ist und auch für das Gute entscheiden. Ohne dass wir groß darüber nachdenken. Versteht ihr, was ich meine? Es heißt in der Bibel, es war ein Mann, Hiob 1, er lebte im Lande Uz und sein Name hieß Hiob und er mied das Böse. Er hat nicht erstmal das Böse ist so angenommen, ja, ist kein Problem. Und dann hat er sich entschieden, ah, vielleicht könnte, sondern er mied das Böse. Er ist das Böse aus dem Weg. Es steht auch in den Sprüchen, der Gerechte sieht das Schlechte kommen und er entscheidet schon weg. Versteht ihr, was ich meine? Das ist intuitiv. Nicht wie ein Jugendlicher. Ja, welche Chancen gibt es, dass ich wirklich einen Unfall habe? Ja, und dann macht er das und dann hat er keinen Unfall. Und wisst ihr, was er macht? Dann macht er es halt nochmal. Und das wird zu seiner Gewohnheit, bis an dem Tag, wenn es tatsächlich passiert, was er fürchtet. Es ist keine Predigt für die Jugend, sondern ich nutze euch das als Beispiel. Ihr werdet mir das schon verzeihen. Denn wir haben ja auch das Problem bei der Intuition, da ist noch mal eine andere Kraft, eine Macht, die auch nicht ablässt. Also es wäre toll, wenn die ja uns noch eine Pause geben würde, sondern es ist ein ständiges Beeinflussen wollen von Satan. Ich lese euch einen Text, was mir nicht sehr gefällt. Das ist in Johannes Kapitel 13, Vers 2. Und das heißt, und nach dem Abendessen, als schon der Teufel dem Judas, dem Sohn Iskariot, ins Herz gegeben hat, ihn zu verraten. Also, wisst ihr, was das heißt, ins Herz? Habt ihr schon mal, ich will dir was ans Herz legen. Habt ihr das schon mal gehört? Ich will dir einen guten Rat geben. Ans Herz legen, das und das zu tun. Und der Teufel tut was ins Herz vom Judas. Er beeinflusst ihn. Und Judas entscheidet, das zu nehmen. Versteht ihr was? Er nimmt das, so wie einmal der Kain, als er sein Opfer nicht angenommen wurde. Gott sagte, die Sünde versuchte, du musst über sie herrschen. Das heißt, du musst entscheiden gegen die Sünde. Mach das nicht. Aber wir wissen, was der Kain gemacht hat. Er nahm das an, das, was der Teufel ihm vor, und hat seinen Bruder erschlagen. Das Jahr ist noch jung und Gott lässt dir gute Entscheidungen ins Herz legen. Das ist viel besser, als wenn der Satan uns irgendwas ins Herz legt. Da bitte ich darum, dass das nicht passiert. Dass wir bei dieser Intuition haben, um das Schlechte zu tun, gar nicht groß überlegen und das Schlechte tun. Versteht ihr, was ich meine? Das musste eigentlich anders sein, dass Gott uns gute Entscheidungen, wenn einer uns unfreundlich anspricht, in der Familie, am Arbeitsplatz, das wird kommen, definitiv. Oder überhaupt beim Einkaufen oder ich weiß nicht was, wie wir da reagieren. Und planst du etwas Gutes zu tun, dann hat Gott dir das ins Herz gegeben. Und manchmal ist es so, dass wenn ich gehe und ich sehe eine Klo-Dame irgendwo, aber in Deutschland oder im Ausland, ich gehe in eine Toilette und bin fertig und ich sehe die Klo-Dame oder der Klo-Herr, der jetzt gerade das alles geputzt hat. Und ich habe das Gefühl, ich musste ihm eine Kleinigkeit geben, also nicht einen Cent oder sowas. Dann muss ich das tun. Dann zögere ich nicht, das zu tun. Michelle, kannst du das bestätigen, wenn ich irgendwo gehe auf so Dings und ich habe das Gefühl, ich müsste jemand was Gutes tun, eine Kleinigkeit was geben. Dann muss ich das tun, dann zögere ich nicht, dann versuche ich nicht zu sagen, die haben sowieso, dann muss ich das tun. Wenn das ist bei mir eine kleine Automatismus ist, das Gute zu tun. Auch wenn es klein ist. Wir können auf Gott hören und wenn wir uns das gewöhnen, wenn Gott spricht, dass wir gleich handeln, das ist wertvoll, wunderbar ist das. Dann sind wir intuitiv am Gutes tun, ohne groß nachzudenken. Einfach auf die Stimme, die sagt, hör auf, stopp und so, das zu hören und gleich zu handeln, macht aus uns, aus Jugendlichen im Glauben, zu Erwachsenen im Glauben. Da erfassen wir schnell, was zu tun ist und tun das. Kann nicht groß überlegen. Und in Matthäus Kapitel 10, Vers 16 heißt es, sieh, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Darum seid klug wie die Schlangen und ohne Falsch wie die Taube. Wenn Gefahr ist in der Nähe, eine Schlange hört das Stampfen von den Füßen eines Menschen und die Schlange zuckt sofort zusammen. Das ist so schnell, die Bewegung von der Schlange. Blitzartig zuckt er weg von einer Gefahr und ist schon in Bereitstellung. Klug wie die Schlangen. Ganz schnell. So müsste es das sein, dass wir gegenüber dem Schlechten in unseren Entscheidungen blitzschnell uns von dem Schlechten abwenden. Gar nicht groß überlegen, sondern das muss in Fleisch und Blut übergehen in diesem neuen Jahr. In Psalm Kapitel 1, da singen wir sogar: Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Der ist gepflanzt, der ist in Gott gepflanzt und wird genährt und versorgt reichlich von dem Wasser, was kommt. Er hat gar nichts, egal ob es kalt oder heiß ist, er hat eine gute, feste Verwurzelung in Gott. Er kommt gar nicht, wo die Spötter sitzen. Er wandelt gar nicht im Rat der Gott. Er hat da gar kein Interesse daran. Er zieht sich zurück von dem, was böse ist. Dann wird wahr, was Jesaja Kapitel 30, Vers 21 sagt: Und wenn ihr zur Rechten oder zur Linken gehen wollt, werden deine Ohren hinter, dass ihr das Wort hören, dies ist der Weg, den geht. Er spricht schon mit uns. Ich glaube, dass Gott viel mehr mit uns spricht, als wir uns vorstellen, weil ihm das bewusst ist, was da alles an Entscheidungen passieren im Laufe des Tages. Da redet Gott auch mit uns. Wir merken das nur nicht manchmal. Er redet nicht nur mit uns, während wir Andacht machen, sondern den ganzen Tag. Der spricht schon sehr oft mit uns. Hören wir diese Stimme und gehen auch nach links oder nach rechts, wenn er sagt. Dann gibt es eine Gruppe von Menschen, die sündigen und die merken es nicht einmal. Das ist die Bezeichnung von diesen Menschen. Das ist eine unglaubliche Beschreibung in Epheser Kapitel 4, Vers 17. Dies nun sage ich und bezeuge ich in dem Herrn, dass ihr nicht mehr wandeln sollt wie auch die Nationen, der Heiden heißt es auch manchmal, in Nichtigkeit ihres Sinnes. Sie sind verfinstert am Verstand, entfremdet dem Leben Gottes wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verstockung ihres Herzens. Vers 19, sie sind abgestumpft und sie haben sich selbst der Ausschweifung hingegeben zum Ausüben jeder Unreinheit mit Gier. Ihr habt den Christus so nicht kennengelernt. Und ich bin dann auf Vers 19 hängen geblieben bei dem Wort abgestumpft. Ich habe das Wort in mehrere über, und das heißt ruchlos. Ich bin kein Deutscher, also ihr könnt mir helfen. Was heißt ruchlos? Ruchlos, Grünpolitiker, sagt er. Ruchlos, wenn man das in Hebräischen, ich habe natürlich eine hebräische Bibel, ich war in Bogenhofen, habe Theologie studiert, deswegen kann ich danach schauen. Ich habe gesagt, ich will mal verstehen, was das Wort heißt Apelegottes, kaum auszusprechen. Das Wort heißt nicht schmerzempfindend. Wisst ihr, wenn man gesündigt hat, wenn man Schuld auf sich geladen hat und man geht zu Gott und man empfindet Schmerz über das eigene Versagen gegenüber Gott. Das empfinden wir im Glauben. Ich gebe euch zwei Beispiele. Das ist jetzt ganz am Ende, bevor Jesus Christus gekreuzigt wurde, sagte Jesus zu Petrus: Petrus, du wirst mich verleugnen. Du wirst mich dreimal verleugnen, bevor der Hahn kräht. Der Petrus: Nein, ich gehe mit dir bis zum bitteren Ende. Ich bin dabei, ich stehe bei dir. Dann sagte er: Nee, nee, Petrus, du wirst mich verleugnen. Und wir stehen jetzt an der Stelle und beobachten. Jesus wird verhaftet. Das hat er sich nicht vorgestellt. Petrus hat ja mal versucht zu kämpfen, aber er wird verhaftet. Und jetzt geht es dem Petrus an den Kragen. Es wird gefährlich. Die Leute sagen: Und du, Petrus, bist auch einer von denen? Nein! Bist auch ein Adventist, ne? Nein, ich bin katholisch, ne? Wenn die Zeit kommen wird, am Ende. Gell, du bist auch ein Adventist? Nee, ich bin kein Adventist. Ich bin katholisch, ich bin evangelisch, weil das vielleicht besser ist. Petrus, du bist einer von denen. Und dann kam es: Deine Stimme verrät dich. Du redest wie Jesus, du redest wie ein Galiläer, du bist aus Galiläa. Der Mann leugnet und leugnet. Und dann fing er an, sich zu verfluchen. Matthäus 26, Vers 74, da fing er an, sich zu verfluchen und zu schwören: Ich kenne den Menschen nicht. Und alsbald krähte der Hahn. Da dachte Petrus an das Wort, das Jesus gesagt hätte: Ehe der Kran kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und was macht der Petrus? Er ging hinaus und weinte bitterlich. Übermannt von seinen Gefühlen, er konnte das nicht. Er hat Schmerz empfunden, was die Menschen in dieser Welt, die gewohnt sind, Böses zu tun und merken überhaupt nichts. Man sagt auch auf Deutsch, sie sind schmerzfrei. Er ging hinaus und erkannte, was er gemacht hat, dass er Jesus tatsächlich verleugnet hat und hatte Schmerzen in seinem Herzen und bereute seine Sünde und weinte bitterlich. Jesus vergab Petrus. Er vergibt uns auch, wenn wir falsch gemacht haben. Das Gleiche hat auch nicht wirklich ähnlich. In Matthäus 27, ein Kapitel später, als Judas, der ihn verraten hatte, sah, dass er zum Tode verurteilt war, reute es ihn. Und er brachte die 30 Silberlinge, den Lohn der Ungerechtigkeit, hat er die wieder zurückgebracht zu den hohen Priestern und sagt: Nimm das Geld, ich habe unschuldiges Blut verraten. Ich habe gesündigt. Aber sie sprachen: Was geht uns das an? Das ist dein Problem. Das siehst du zu. Und er warf die Silberlinge in den Tempel und ging davon und erhängte sich. Also wenn wir betrachten die Entscheidungen, die wir treffen, werden wir in diesem Jahr ganz sicher falsche Entscheidungen treffen. Wir werden sündigen, Unrecht tun gegenüber unserem Gott und Schuld auf uns laden. Das passiert. Das passiert mit uns als Menschen. Aber der Unterschied ist, ob wir ruchlos sind, nicht schmerzempfindend, abgestumpft sind. Abgestumpft durch das wiederholte gegen den Willen Gottes handeln. Irgendwann mal werden wir abgestumpft. Und dann werden wir nur traurig, dass wir bestraft werden, dass wir aber nicht reumütig, wie es in der Schrift heißt. Wir können zu Gott kommen jederzeit, aber wir sollten bereit sein, unsere Sünden zu bekennen. Das heißt, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu, unsere Sünden zu vergeben und er reinigt uns von allen Ungerechtigkeit. Was mich sehr freut, ist, wenn wir bereit sind, dass Jesus unsere Entscheidungen, unser Tun, unser tägliches Tun beeinflusst, dass der Heilige Geist in uns wohnt und er sozusagen uns lenkt und treibt, so wie es heißt, die vom Geist Gottes getrieben werden, sind Gottes Kinder, dann erfüllt sich das, was hier in der Schrift steht, in Offenbarung 22, Vers 3, und es wird nichts Verfluchtes mehr sein, und der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein, und seine Knechte werden ihm dienen und sein Angesicht sehen, und sein Name wird an ihren Stirnen sein. Was heißt das, sein Name auf ihren Stirnen sein? Die entscheiden und tun und handeln und sind erfüllt vom Geiste Gottes, die sehen aus wie Jesus Christus. Das ist nicht buchstäblich, da könnte ja man ausdrücken, hier Jesus, das hilft nicht, sondern es ist in ihrem Denken, in ihrem Tun ähneln sie Gott. Seine Knechte werden ihm dienen und werden aussehen am Ende in ihrem Wesen werden sie Jesus ähnlich sein. Das wünschen wir uns doch, oder? Dass Jesus in diesem Jahr mit uns jeden Tag geht. Jede Entscheidung, nicht die lange Vorsätze, sondern einfach Tag für Tag uns ausrichten nach seinem Wort. Uns erlauben, dass wenn er spricht, dass wir hören. Dass wir nicht ein Herz aus Stein haben, sondern ein Herz aus Fleisch. Der Geist und die Braut, die sprechen: Komm. Und wer es hört, der spreche: Komm. Und wenn der dürstet, der komme herzu und nehme das Wasser des Lebens umsonst. Amen.